In den Bibelarbeiten, die bisher gehalten worden sind, seit gestern Abend, habe ich versucht, die wichtigsten Aussagen des Neuen Testamentes zu bündeln. Ich hoffe, es sind die wichtigsten, und schon dieser Überblick hat gezeigt, was man da alles lernen kann, was da alles wirklich drinsteht. Und es zeigt, wie wenig wir davon uns oft bewusst machen. Ich möchte damit den Teil, wo ich sage, das sagt die Heilige Schrift, das sagt besonders das Neue Testament, das sich nebenbei gesagt natürlich immer wieder auf das Alte Testament zurückbezieht, das habe ich jetzt nicht so stark betont. Das, was im Alten Testament für die Heilszeit, die messianische Zeit vorangekündigt wird, das wird dann in Jesus erfüllt. Dieser Teil hätte etwas ausführlicher sein können, aber man muss immer gucken, was die Zeit auch zulässt. Ich habe auch nicht auf Markus 16 Bezug genommen, diesen späten Markus-Schluss ab Vers 9, der ja nicht aus der ältesten Zeit stammt, sondern wahrscheinlich aus dem zweiten Jahrhundert, wo es da unter anderem heißt, Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird ihnen wohl ergehen. Martin Luthers Übersetzung ist eindeutig verkehrt. Da heißt es, es wird besser mit ihnen werden. Aber das, was im Griechischen steht, heißt nicht, es wird besser mit ihnen werden. Nach dem Motto, der Rücken war ziemlich krumm und ist halt 2 Millimeter weniger krumm, sonst sie werden gesund werden, das steht da. Also dieser Text von Markus Kapitel 16 ab Vers 9 ist deswegen so kostbar, gerade weil er aus späterer Zeit stammt, nämlich aus dem zweiten Jahrhundert. Das macht deutlich, noch damals hatte man diese Erwartung, dass die Dinge so laufen würden und dass eben diese übernatürlichen Zeichen zum Leben der Gemeinde, zum Leben der Jüngerinnen und Jünger Jesu dazugehört. Wie gesagt, ich will diesen Teil damit hinter mir lassen und will auf Probleme eingehen, die heute sich dem Thema in den Weg stellen. Ich will von Barrieren sprechen, die es an dieser Stelle gibt. Vermutlich ist diese Aufzählung gar nicht vollständig, aber wenn man wenigstens einige dieser Barrieren einmal in den Blick nimmt und vielleicht sogar angreifen könnte, überwinden könnte, dann wäre sicher einiges getan. Ich möchte das in 3 Durchgängen tun, wobei der erste Teil sehr kurz ist und der mittlere Teil theologisch ist und der letzte Teil mehr so mit praktischen Dingen zu tun hat. Zunächst möchte ich euch daran erinnern, dass wir in Deutschland in der Zeit nach der Aufklärung leben. Die Aufklärung dieses Jahr ist ja der 200. Todestag. Geburtstag von Immanuel Kant gefeiert worden, dem Fürsten der Aufklärung. Das war ein großes Abenteuer. Lerne dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Für mich ist die Aufklärung kein Unglück, kein Unheil. Sie hat aber 2 Gesichter und nicht nur ein Gesicht. Sie ist auf der einen Seite hat sie zu einer geradezu rauschartigen Entwicklung der Wissenschaften geführt. Es gab viel zu entdecken für den menschlichen Verstand. Es gibt noch immer sehr viel zu entdecken. Es sind großartige Dinge erforscht worden. Manches ist dann widerrufen worden, manches ist verfeinert worden, wie das in der Wissenschaft eben immer so ist. Aber es ist eine Kultur entstanden, die wenig Raum lässt für die Bereiche, die man eben wissenschaftlich nicht erfassen kann. Und das ist das Problem. Es gibt einen berühmten Theologen, dessen Namen viele von euch einmal gehört haben, Rudolf Bultmann, der einmal einen Aufsatz geschrieben hat, wo er seine Meinung vertreten hat, dass bestimmte Dinge erledigt sind. Er sagte, erledigt seien sie. In einer Welt, wo man elektrisches Licht und anderes benutzt, seien Wunder erledigt, der Glaube an Engel erledigt, der Sühnetod Jesu erledigt. Das hat er so locker gesagt, das ist ein unmenschlich dummer Aufsatz von einem sonst sehr genialen Theologen. Er hat eigentlich nur so Volkes Stimme wiedergegeben. Gut, der Aufsatz ist ein bisschen alt, der ist noch in den 40ern geschrieben worden, Aber das zeigt so eine Mentalität: wir erkennen nur an, was unser Verstand uns erlaubt anzuerkennen. Und damit ist eine Abstumpfung häufig einhergegangen für die feineren Seiten des Lebens, für das, was man eben mit dem Verstand nicht verstehen kann, für das Übersinnliche, für das Transrationale, um das mal so präzis zu sagen, also was über den Verstand, über die Ratio hinaus liegt. Und in diesem Klima ist es viel, viel, viel schwerer, mit dem Zeichen und Wundern Gottes zu rechnen. Muss ich klar machen, dass ja die meisten Pastoren auch eine entweder akademische oder akademieähnliche Ausbildung gemacht haben und sie legen alle großen Wert auf Wissenschaftlichkeit und da geht manches den Bach herunter. Und wenn dann solche Leiter, die dann so ausgebildet worden sind, auf die Gemeinde losgelassen werden, dann kommt es leicht zu der Haltung, ihr seid noch in eurem Kinderglauben befangen. Aber ich sage euch, wie es wirklich ist. Und dann kann es sein, dass auch Pastoren recht munter die Bibel kritisieren. Das ist ja alles ziemlich bekannt. Ich will das gar nicht jammerig sagen, sondern ich will nur sagen, in einem solchen Klima, in einer solchen Kultur ist es viel, viel schwerer, offen zu sein für das Übernatürliche. Und ich plädiere dafür, dass wir zweigleisig fahren. Ich weiß, was ich jetzt damit sage. Wir können uns nicht aus der wissenschaftlichen Kultur einfach verabschieden. Wir haben alle viel zu viel von ihr profitiert. Die jüngste Segnung ist die Computerwelt mit dem Internet. Dahinter steht natürlich jahrzehntelange Forschung. Und man kann sich dem gar nicht entziehen. Das ist fast schon, wenn man heute Briefmarken bei bestimmten Automaten haben will, muss man Zahlen eingeben und Programme fahren. Ich habe es jetzt kürzlich bei einem Postamt gesehen, dass ich eine Zeit lang brauchte, um mir das System klar zu machen. Ich wollte eigentlich nur eine Briefmarke haben. Ich glaube, dass es richtig ist, diese Welt zu achten. Ich glaube, dass es richtig ist, sie nicht schlecht zu machen, aber zu sagen, das ist nur die eine Seite von Wirklichkeit, das ist nicht das Ganze. Und das Problem ist, dass viele diese Seite, die man erforschen kann, die man mit dem Verstand durchdringen kann, dass sie sich für das Ganze ausnehmen. Nur das Erforschbare ist das Reale und das ist völlig verkehrt. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren hatten wir zu tun mit einem jungen Mann, der in Marburg studierte und wir kannten ihn ein bisschen, ich lebte schon in Hamburg und der war ziemlich krank und wir hatten Besuch von einem Afrikaner, von einem afrikanischen Prinzen, der sich durch meinen Dienst bekehrt hat, ganz kurzfristig in Hamburg, aber er war eben ein Afrikaner und damit lebte er noch von den Wurzeln her, von denen, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, alle Afrikaner leben. Er wusste von diesem jungen Mann nichts, der so krank war. Eines Tages zeigte er auf den jungen Mann und sagte mit diesem typisch afrikanischen Englisch: "You must pray for that person, otherwise he will die." Du musst für die Person beten, sonst wird sie sterben. Sie ist einige Zeit später gestorben. Ich glaube also, dass es Kulturen gibt, das will ich damit sagen, wo man gar nicht Christ werden muss, um ein Empfinden für das zu haben, was das Verstandesmäßige überragt. Das hatte der nicht, weil er besonders charismatisch war, sondern weil er ein Afrikaner war. Nenn es Intuition, nenn es Empfindsamkeit, nenn es Offenheit für diese Welt, die jenseits des Verstandes liegt. Und das ist bei uns nicht so und darum müssen wir entweder Kinder sein, dann haben wir diese Welt noch, oder aber wir brauchen eine zweite Naivität, wie ich das nenne. Eine zweite Naivität ist eine Naivität, die durch diese kritische Zone hindurchgegangen ist, sie auch einbezieht, sie ernst nimmt, aber nicht bei ihr stehen bleibt. Intellektuelle haben nur diesen Weg, zu einer zweiten Naivität zu kommen, weil sie die erste natürlich alle verloren haben. Aber es ist möglich, so eine zweite Naivität zu gewinnen. Dieses Klima macht es uns schwer, macht es auch denen, die in der Leitung von Gemeinde stehen, schwer, so unbefangen damit zu rechnen, dass Gottes Wirklichkeit stärker ist, dynamischer ist. Wenn du einen kranken Menschen vor dir siehst, du mit den Augen des Glaubens siehst, wie er gesund ist. Wir sind gebannt von der diesseitigen Realität. Und wir müssen darüber hinaus wachsen, sonst können wir nicht Zeichen und Wunder wirklich erleben. Und nun komme ich auf einige theologische Dinge. Die mögen nicht jeden von euch interessieren, aber insgesamt haben sie ihre Bedeutung. Es gibt eine Theologie, es gibt eine kirchliche Ausrichtung, die ist vor allen Dingen daran interessiert, dass die Gesellschaft verändert wird. Sie ist gesellschaftskritisch oder gesellschaftsrevolutionär. Auf jeden Fall interessiert sie sich für gesellschaftliche Probleme und wie sie gelöst werden können. Und für solche Leute, die da ihren ganzen Schwerpunkt haben, ist das Rechnen mit Zeichen und Wundern reine Zeitverschwendung. Es ist eine Art Ablenkungsmanöver. Sie sagen, warum sind die Leute denn krank? Weil wir eine kranke Gesellschaft haben. Willst du etwa dagegen anbeten? Was bildest du dir ein? Du musst zu den Wurzeln gehen, du musst die Gesellschaft verändern. Für diese Leute ist es eine Art Ablenkung, wenn man mit Zeichen und Wunder rechnet. Aber man muss doch dagegen halten, dass Jesus die Erneuerung der Gesellschaft nicht zum Ziel hatte, so leicht man das sagt und so gern man das behauptet. Unter den Anhängern Jesu waren auch Zeloten. Zeloten waren eine Gruppe von Menschen, die wollten die Gesellschaft verändern, die wollten die Römer raustreiben, die wollten neue Strukturen. Aber Jesus hat in seiner Verkündigung nie dazu aufgerufen, die Gesellschaft zu verändern, hat wohl erwartet, dass wenn Menschen sich verändern, sie auch ausstrahlen und die Gesellschaft verändern. Ich habe in diesen Bibelarbeiten hier in Wetzlar diese Seite von Jesus nicht berührt. Man kann einfach nicht alles auf einmal machen. Aber es wäre reizvoll zu fragen, welches neue Gesellschaftsmodell ist durch Jesus in die Welt gekommen? Das ist eine ganz eigene Frage. Welche alternativen gesellschaftlichen Formen kommen durch Jesus in die Welt und können gelebt werden, wo Menschen unter seiner Autorität sind? Ich will nur einen Punkt erwähnen von vielen. Gewaltverzicht. Diese Gesellschaft produziert Gewalt und braucht Gewalt. Sie braucht Gewalt, um Gewalt abzuwenden. Deswegen haben wir die Polizei. Jesus spricht aber davon, dass Christen keine Gewalt anwenden. Dass sie sanftmütig sind. Sanftmütig sind nicht diejenigen im Sprachgebrauch Jesu, die immer nur freundlich lächeln und sonst keiner Fliege was antun können. Sanftmütig sind die Gewaltfreien. Das ist die Bedeutung des Wortes Sanftmut. Und die Gemeinde Jesu wird vorgestellt von Jesus als eine gewaltfreie Zone, wo nicht Gewalt über Gewalt herrscht, wo Menschen nicht manipuliert werden. Das ist ein Riesenthema. Ich will es nur andeuten. Also der Gesellschaftsentwurf Jesu ist vorhanden, aber er setzt nie an bei den Strukturen, er setzt immer an bei den Menschen. Zweitens, ich bin jetzt bei den theologischen Hindernissen. Es wird gesagt, Zeichen und Wunder haben doch gar keine wirkliche Bedeutung. Hast du denn nicht gelesen, dass Jesus die Zeichenforderung seiner Gegner ablehnt? Nun hatte ich heute Morgen dazu schon einiges gesagt. Ich kann das nur noch einmal aufgreifen. Natürlich hat Jesus Zeichenforderung abgelehnt. Übrigens auch Paulus. Paulus sagt, die Juden, die fordern Zeichen. Aber ich predige den gewaltfreien Christus. Aber gegenüber diesem Argument ist Folgendes zu sagen. Die Zeichenforderung wird abgelehnt. Der Zeichenforderung gehen aber tatsächliche Zeichen voraus. Jesus hat ja dauernd Zeichen getan. Die Zeichenforderung aufrufen, die wollen Beweise, die wollen Eindeutigkeit, die wollen entbunden sein vom Glauben. Und das hat Jesus nicht mitgemacht. Jesus hat eine vom Glauben befreiende Eindeutigkeit abgelehnt. Jesu Zeichen bleiben mehrdeutig. Sie bleiben immer mehrdeutig. Man kann sie so oder so auslegen. Nur der Glaube sieht, was letztlich in ihnen gemeint ist. Also man kann aus meiner Sicht nicht die Zeichenforderung, die Jesus abgelehnt hat, als Argument verwenden, um alle Zeichen unter den Tisch zu bügeln. Das kann man nicht. Das ist unsolide. Drittens, Jesus hat nach Matthäus 7, Vers 21 darauf hingewiesen, dass Gehorsam mehr ist als charismatische Wunder und Zeichen. Matthäus 7, Vers 21. Die Stelle werdet ihr kennen, aber ich möchte sie nochmal in unserem Zusammenhang aufrufen. Da heißt es: Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden darum schon ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht Kraft deines Namens prophetisch geredet und Kraft deines Namens böse Geister ausgetrieben und Kraft deines Namens viele Wundertaten vollführt? Aber dann werde ich ihnen erklären: Ich habe euch niemals gekannt. Geht weg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Es ist völlig klar, dass Jesus hier sagt, im Himmel, bei dem letzten Gericht, kommt es nicht auf Zeichen und Wunder an. Da kommt es auf Gehorsam an. Und manche sagen dann, evangelikal geprägte Christen sagen dann häufig, die Frucht des Geistes ist natürlich viel wichtiger als die Gaben des Geistes, die Charismen. Und sowohl Jesus wie Paulus waren dieser Meinung. Die Frucht ist wichtiger als die Gaben des Geistes. Der Gehorsam ist wichtiger als das Vollziehen von Zeichen und Wundern. Das ist unbestritten. Es gibt keine einzige Stelle, die davon spricht, dass im jüngsten Gericht jemand gefragt wird nach den Zeichen und Wundern. Da wird nur nach dem Gehorsam gefragt. Das ist eindeutig. Nicht eindeutig ist aber, ob man sagen darf, weil etwas wichtiger ist als das andere, erschlägt es das andere. Wichtiger heißt ja, es gibt eine Abfolge. Es gibt ein erstens, zweitens, drittens. Und dieser Abfolge ist die Frucht des Geistes höher zu werten als die Gaben des Geistes. Ist Gehorsam höher zu werten als das Vollziehen von Zeichen und Wundern. Deswegen heißt es aber nicht, dass das zweite und dritte nicht dazugehört und wichtig wäre. Also ich glaube, das ist ein schiefes Argument und man sollte es nicht aufrechterhalten. Man sollte wohl all denen, die sagen, Charismen sind wichtig, Geistesgaben sind wichtig, Zeichen, Wunder sind wichtig, sagen: Denkst du auch an das Erste? Denkst du auch an den Gehorsam? Und es kann sein, dass man diese Sache überbetont. Das kann natürlich sein. Man kann alles überbetonen. Und da muss man ihnen sagen, wenn dein Leben nicht mit dem übereinstimmt, was du da als Gebet für Kranke vorbringst, wenn dein Leben nicht damit übereinstimmt, wenn du prophetisch redest, dann tu Buße. Aber deswegen war das andere nicht verkehrt. Es war nicht verkehrt, prophetisch zu reden. Es war nicht verkehrt, Wundertaten zu tun. Sondern es war kein Ersatz für Gehorsam, aber es war deswegen nicht in sich verkehrt. Den Leuten wird nicht gesagt, eure Prophetie, in Matthäus 7 meine ich jetzt, war gar keine Prophetie. Eure Austreibung böser Geister war gar keine Austreibung. Eure Wundertaten waren gar keine Wundertaten. Das wird ihnen nicht gesagt. Es wird gesagt, ihr wart nicht gehorsam. Das habt ihr gemacht, das war in Ordnung. Ihr wart nicht gehorsam, das war nicht in Ordnung. Ich hoffe, ihr könnt trotz dieser konzentrationsschweren Stunde das jetzt aufnehmen. Wir sind ja noch in so einem gewissen biologischen Loch zurzeit. Ich will, weil das so ein sensibles Thema ist, noch dazu sagen, es gibt Beispiele, dass Leute sehr gesegnet waren im Bereich von Zeichen und Wundern. Und dann stimmte ihr Leben nicht mehr damit überein. Sie lebten im Ehebruch oder sie betätigten sich homosexuell oder sie gingen mit dem Geld unsolide um. Und das Verrückte ist, die Zeichen und Wunder gingen weiter, eine Zeit lang. Das gibt es. Insofern ist diese Warnung sehr, sehr aktuell. Es gibt Prediger, die sind so begabt, auch wenn die gar nicht beten, kommen Leute noch zum Glauben. Es ist verrückt, aber es gibt es. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Gott will nicht, dass die Geistesgaben in sich schwingen und in sich rotieren. Das Leben muss dahinter stehen, das ist ganz wichtig. Viertes Argument. Manchmal wird gesagt, Jesus hat doch immer wieder ein Schweigen auferlegt, wenn Menschen geheilt worden waren. Gut, die Menschen haben das Schweigen gebrochen, aber wie können Zeichen und Wunder so wichtig sein, wenn Jesus doch gar nicht gewollt hat, dass man über sie redet? Antwort: Dieses Schweigegebot findet sich wirklich im Neuen Testament, ganz eindeutig. Und es gilt bis Ostern. Das steht da auch in den Texten. Ich vermute, dass Jesus damit verhindern wollte, dass man ihn nur als den einen Wundertäter sah und sich alles um das eine Thema drehte. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nach Ostern nicht auch von den Dingen reden dürfen und sollen, die Gott tut. Es gibt so eine Haltung in unserer Gemeinde, ich spreche jetzt nicht von der Gemeinde, wo ich Pastor bin, sondern es gibt Gemeinden, wenn da einer mal krank ist, dann beten wir als Älteste mit ihm und wir machen kein großes Aufhebens davon. Gut, dass ihr als Älteste dafür betet, vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Aber es ist ein Anfang, mehr nicht. Und ich sehe überhaupt nicht, wenn ich die Apostelgeschichte auf mich wirken lasse und wenn ich sehe, wie die Wunder Jesu Leute in Bestürzung stießen und zu ihm brachten, dass das ein Vorbild sein soll, dass man hinter verschlossenen Türen für Kranke betet, nichts davon erzählt und sagt, wir machen eben keinen Aufhebens davon. Ich finde das nicht vorbildlich. Wenn man weiß, wie sehr Menschen ermutigt werden, wenn davon Zeugnisse kommen und wenn darüber geredet wird. Fünftens, es gibt die These, und einige von euch kennen sie, und vielleicht ist jemand sogar aus einer Gemeinschaft hervorgegangen, wo das offiziell gelehrt wird. Es gibt die These, dass Zeichen und Wunder nur für die Anfangszeit der Kirche bestimmt waren. Und dann kam die Heilige Schrift. Und jetzt haben wir sie, und damit haben wir alles. Gott will nicht, dass wir heute noch Zeichen und Wunder erwarten. Ich will jetzt nicht sagen, wer so etwas glaubt. Es geht gar nicht um den Stempel. Es geht um die These als solche. Ich glaube, dass diese These sich von der Schrift her überhaupt nicht halten lässt. Man zitiert manchmal 1. Korinther 10, 13, Vers 10. Da steht, wenn aber das Vollkommene, ich will es mal wörtlich vorlesen, damit ich es nicht jetzt vergröbere. 1. Korinther 3, das ist das Hohelied der Liebe. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk ein Ende haben. Und was Stückwerk ist, sagt der Vers davor. Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unsere prophetische Rede. Und natürlich wäre Stückwerk dann auch das Sprachengebet und Stückwerk wäre auch das Wundervollbringen. Und diese Geschwister, sie sind Geschwister, wirklich Geschwister, aber ich glaube, sie haben an dieser Stelle keine biblische Erkenntnis, keine ausreichende. Sie verstehen unter dem Vollkommenen das Entstehen des neutestamentlichen Kanons, dieses Neuen Testamentes und der Bibel. Es ist für mich völlig ausgeschlossen, dass Paulus so etwas im Blick haben könnte. Paulus erwartet nicht die Entstehung der christlichen Bibel, Paulus erwartet die Wiederkunft des Herrn. Und das ist das Vollkommene, von dem er hier redet. Demgemäß gibt es auch noch in den ersten Jahrhunderten, ich habe das nicht untersucht, wann das ganz aufgehört hat, solche charismatischen Phänomene. Es ist eben nicht bloß in der frühen Zeit so gewesen und es gibt sie durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Man muss nur etwas graben. Aber diese These hat große Gefahren in sich, weil sie natürlich dazu führt, dass wenn irgendwo nun Zeichen und Wunder geschehen und man ja überzeugt ist, dass das nur für die Apostelzeit bestimmt war, was sagen die Leute dann? Das ist nicht von Gott. Das kann nicht von Gott sein, denn wir wissen, dass es das gar nicht mehr gibt seit der Zeit der Entstehung des biblischen Kanons. Und dann werden die Dinge analysiert und dann werden sie verdächtigt und dann wird vor ihnen gewarnt. Ich glaube, dass der Dispensationalismus, so heißt diese Sicht der Dinge, eine Brille ist, mit der man die Bibel liest, aber die nicht aus der Bibel selber gewonnen ist. dass sich diese Lehre über die Heilige Schrift legt und dass sie ein Attentat auf den Heiligen Geist darstellt. Der wirkt, wann und wo er will, und der die ganze Kirchengeschichte hindurch wirkt. Sechstens, ein Problem ist eine ganz bestimmte Kreuzestheologie. Ich sage nicht die Kreuzestheologie, ich sage eine ganz bestimmte. Die beruft sich natürlich auf den Apostel Paulus, der ja gesagt hat, er wolle nichts wissen außer Christus, dem Gekreuzigten. Wir wollen das mal aufschlagen. 1. Korinther 1, 23. 1. Korinther 1, 23. Da heißt es vorher in Vers 22, während die Juden Wunderzeichen verlangen, während die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus als den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit. Und dann Kapitel 2 des 1. Korintherbriefes, Vers 2. Da heißt es, ich hatte mir vorgenommen, kein anderes Wissen bei euch zu zeigen als das von Jesus, und zwar dem Gekreuzigten. Nun kann man das so verstehen, als hätte Paulus gemeint, ich rede ausschließlich über das Kreuz Jesu. Ich rede nicht über seine Wiederkunft, ich rede nicht über seine Auferstehung, ich rede nicht über seine Menschwerdung. Ich habe einen Fokus, das ist das Kreuz, den Gekreuzigten. Das meint er aber offensichtlich nicht. Denn in demselben 1. Korintherbrief gibt es ein langes Kapitel, das von der Auferstehung handelt. Viele von euch kennen das, wo er messerscharf nachweist, wie entscheidend die Auferstehung ist. Und dass, wenn Christus nicht auferstanden sei, die Korinther dann noch in ihren Sünden seien. Das heißt, entweder hat er sich hier selber widersprochen, indem er sagt, am Anfang des Korintherbriefes, des ersten, ich will nur über den Auferstandenen reden, und am Ende scheint es, als wollte er nur über die Auferstehung reden. Oder aber, man muss diese Sätze anders verstehen. Denn Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. Der Gekreuzigte ist nur dann unser Erlöser, wenn er auch der Auferstandene ist. Und dann redet er in diesem Brief, im 1. Korintherbrief, viel über die Geistesgaben. Er spricht davon, dass er viel in Sprachen betet, also was manche Zungenreden nennen, dass er das sehr viel praktiziert. Das heißt, man kommt auf eine sehr bunte Gesamtaussage. Ich denke, wenn er sagt, ich habe nur Christus im Blick gehabt, dann meint er so eine Art Vorzeichen vor seiner Theologie, aber nicht das Ganze. Er redet über verschiedene Teile. Er lobt die Korinther, weil sie an keiner Gnadengabe einen Mangel haben. Das tut er am Anfang des Briefes. Es gibt eine wahre Kreuzestheologie, die im Kreuz die Liebe Gottes sieht, manifestiert sieht, und es gibt eine verengte Kreuzestheologie, die bei dem Elend des Kreuzes stehen bleibt. Ich habe einmal eine Einführung in die christliche Meditation erlebt, und da sagte dieser Meditationslehrer, er hätte sich ein Herzleiden zugezogen, weil er das Kreuz Jesu meditiert hätte. Und er sagte dann nach einer Pause, und zwar ohne die Auferstehung. Es gibt eine Liebe zu der Niedrigkeit des Kreuzes, zu der Schande des Kreuzes, zu den Schmerzen des Kreuzes, zu dem Leid des Kreuzes, die völlig ungesund ist. Das Kreuz Jesu ist nach dem Neuen Testament ein Siegeszeichen, ein Triumph über Schuld und Sünde und die Macht des Bösen und über Satan, ja sogar über die den Körper zerstörenden Mächte. Eine biblische Kreuzestheologie hat Platz für den Heiligen Geist, hat Platz für die Macht der Auferstehung. Eine falsche Kreuzestheologie spricht ständig nur von Leid, Verfolgung, Niederlage, Schmerzen, Jammer und Elend. Und es gibt Leute, die diese Kreuzestheologie propagieren, die zum Beispiel sagen, Paulus hat das ja gerade im 2. Korintherbrief durchgezogen. Er hat ja endlos von dem Leiden gesprochen, von der Niedrigkeit, von der Erniedrigung. Ja, das hat er, aber er hat auch von den Siegen in Christus gesprochen. Ich glaube, dass diese falsche Kreuzestheologie, die sich auf Paulus und auch auf Martin Luther beruft, besonders auf den frühen Martin Luther, auf den jungen Martin Luther, dass sie eine unbiblische und sehr gefährliche Kreuzestheologie ist. Sie hält Menschen fest im Alten. Sie bricht nicht durch zu dem, was durch die Auferstehung neu gekommen ist. Ich spreche von einer falschen, ich spreche nicht von einer biblischen. Ein siebtes Argument. Es gibt Leute, die sagen, der Glaube ist nur dann reiner Glaube, wenn er sich ausschließlich auf das Wort gründet und nichts als das Wort. Der Glaube ist nur reiner Glaube, wenn er nichts mehr sieht, wenn keine Gefühle ihn tragen, wenn er auch in der Dunkelheit durchhält. Und alles, was von diesem Verständnis von Glauben abführt, das müssen wir verwerfen. Und die Zeichen und Wunder führen davon ab. Das ist eine Theologie der Herrlichkeit. Die Theologen nennen das Theologia Gloriae. Und damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich bin deswegen an dieser Auffassung so interessiert, an dieser Sicht, weil sie so viel Wahres enthält. Der Glaube bewährt sich tatsächlich im Dunkeln. Der Glaube bewährt sich tatsächlich, wenn du nichts mehr fühlst, wenn du nichts mehr siehst, wenn du müde und kaputt bist, wenn du Schmerzen hast. Er bewährt sich dort am tiefsten. Das stimmt eben. Glaube ist im tiefsten ein Absehen von eigenen Erfahrungen. Glaube ist im tiefsten ein nicht mehr Bedürfen von Zeichen und Wundern als Stütze und Krücke. Das stimmt nämlich. Und darum führt Gott auch seine Kinder immer wieder in Zeiten hinein, wo sie das praktizieren, was unsere Glaubensväter nackten Glauben genannt haben. Nämlich festhalten und du fühlst nichts mehr und die glücklichen Gefühle auch an der Erlösung sind vorbei und du kriegst gerade noch ein einfaches Gebet hin. Er führt gerade seine treuesten Kinder durch solche Zeiten hindurch. Das stimmt. Aber das andere stimmt auch, dass Glaube nicht auf diese Erfahrungen reduziert werden kann. Dass das nicht darin aufgeht. Und vor allen Dingen ist etwas sehr wichtig, das gerade die Theologen oft überhaupt nicht bedacht haben. Glaube entsteht nicht in diesen dunklen Zeiten. Glaube bewährt sich in diesen dunklen Zeiten. Glaube entsteht nie am Wort allein. Glaube entsteht immer mit der Wahrnehmung. Du siehst einen Menschen, der strahlt. Du fragst dich, was hat der, was ich nicht habe? Du siehst einen Menschen, der sich verändert hat. Du kanntest ihn noch, da war er reizbar und kurz angebunden. Er ist plötzlich viel, viel geduldiger geworden. Du siehst einen Menschen, der drehte sich so um sich, dass er schon fast wehtat. Und du merkst, er fängt an, sich für andere zu öffnen. Du kommst in eine Gemeinschaft hinein. Da spürst du, hier ist Liebe, hier ist nicht der Egoismus, hier ist nicht der Fußboden so kalt, dass man doch Schlittschuh laufen könnte. Glaube entzündet sich immer an der Wahrnehmung. Glaube beginnt immer mit dem Sehen. Denkt mal, wenn ihr Zeit habt, darüber weiter nach. Glaube bleibt nicht stehen beim Sehen. Das Sehen ist der Anlasser des Autos. Du fährst nicht mit dem Anlasser, aber du brauchst ihn. Es ist reine Theorie zu glauben, der Glaube entstünde durch das Wort. Der Glaube entzündet sich an der Wahrnehmung von anderen, von dem Leben. Du liest die Bibel, da sagst du, da ist etwas drin, das kannte ich noch nicht. Und von dem Sehen kommst du zum Glauben, wenn du gut weitergehst. Das gilt nicht nur für Zeichen und Wunder, das gilt auch für andere Sachen. Aber das haben die Theologen oft vergessen oder übersehen oder nicht genügend durchdacht. Ein Mann wie der Theologe Adolf Schlatter, der hat das gesehen und hat das auch gesagt, der große Adolf, dieser Adolf. Ich habe jetzt einige theologische Gründe genannt und es kann sein, dass manche von euch sagen, was ist das verschroben? Was ist das für eine komplizierte theologische Welt? Ich will jetzt noch auf andere Dinge zu sprechen kommen. Zweitens gibt es fromme Ängste. Was gibt es in bestimmten Teilen der deutschen Christenheit für diffuse und schlimme Ängste vor diesen, sagen wir mal, nicht so beweisbaren, greifbaren Wirkungen des Heiligen Geistes? Was ist da an Warnungen ausgestoßen worden? Was sind da für Leute unter Druck gesetzt worden? Das hat ja nachgelassen zum Glück. Da gab es Schriften, wo von dem fremden Feuer die Rede war. Da war von endzeitlicher Verführung der Gemeinde die Rede. Da war die Rede, man hätte Sprachengebet geprüft, wie immer das geht, ich habe keine Ahnung. Und hätte dann herausgefunden, dass es darunter Dämonisches gegeben hätte. Es wurden Attacken geritten, die Panik erzeugt haben. Und was dieses Thema der Zeichen und Wunder betrifft, wurde darauf hingewiesen, dass es ja auch falsche Propheten gibt und falsche Christusse und dass die ja auch Wunder tun können. Und das stimmt. Es stimmt, weil die Bibel es sagt, sehr deutlich. Jesus hat es gesagt, es geht hin bis zur Offenbarung des Johannes. Es stimmt. Der Teufel ist der Affe Gottes. Und seine Mitarbeiter versuchen nachzuahmen, was Gott tut. Darum tut der Teufel seine Zeichen, wie Christus seine Zeichen tut. Was kann man in der Offenbarung des Johannes nachlesen? Es ist wahr, dass die Gemeinde Gottes verführt werden kann. Wenn das die Meinung dieser Warner wäre, dann würden wir sagen, wie gut, dass ihr das sagt. Wir müssen das hören. Man muss aber doch ein paar Dinge dazu sagen. Erstens, wenn sowieso in der Gemeinde keine Zeichen und Wunder geschehen, braucht der Teufel sie gar nicht nachzuahmen. Und zweitens stehen Wunder in einem Gesamtkontext. Keiner der falschen Christusse wird sagen, Jesus ist allein der Herr. Und wenn Theologen sich dazu hergeben, zu sagen, es gebe eben auch ein dämonisches Christusbekenntnis, dann grenzt das für mich an Gotteslästerei. Der Teufel bekennt nicht, Jesus ist der Herr. Das ist ja seine größte Niederlage. Deswegen ist es wichtig zu fragen, wenn wir mit Heilungsvertretern zu tun haben oder Leuten, die Zeichen und Wunder sehr betonen, was glauben die, was bekennen die von Jesus, welches Gottesbild haben die, das ist wahr. Aber wenn sie dann sich klar zu Jesus bekennen und wir dann trotzdem, ah, da kann noch was Gefährliches sein, dann ist das Panikmacherei. Und es ist unseriös und unbiblisch. Wer überall Minenfelder sieht, der kann natürlich sagen, ja, du kannst ja auch dazwischen treten. Vielleicht erwischst du ja einen Bereich, wo keine Mine ist. Dann wird jeder vernünftige Mensch sagen, das Risiko gehe ich nicht ein. Da gehe ich lieber drum rum. Ich sage noch einmal, diese Zeit geht dem Ende entgegen, aber sie war sehr heftig. Wo so viele Angst vor angeblichen oder wirklichen Wirkungen des Geistes geschürt wurden. Nun möchte ich in einem dritten Bereich, möchte ich noch auf einige Probleme eingehen, die weder mit der Theologie im engeren Sinne zu tun haben, noch mit diesen alten pietistischen Ängsten, die nämlich uns betreffen, die wir da drin stecken. Es wäre ja so toll zu sagen, wir haben die richtige Theologie, wir haben die Angst nicht und bei uns läuft das wie geschnürt und wir heilen die Kranken serienweise. Ich möchte ein paar Schwierigkeiten nennen, die mir bewusst sind und andere von euch werden sie vielleicht ergänzen oder andere Schwierigkeiten sehen. Erstens, mehr als 1000 Jahre, ich habe mich nicht versprochen, mehr als 1000 Jahre ist das Thema in der Kirche ein Randthema gewesen. Ich sage nicht, es gab keine Heilung, es gab keine Dämonenaustreibung. Ich sage nur, es war ein Randthema. Im Neuen Testament steht es in der Mitte der Gemeinde. Jesus, der Herr, vergibt Schuld und heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Im Zentrum der Gemeinde. Mehr als 1000 Jahre war es am Rande der Kirche. Es gab Grüppchen, es gab Personen, die da Gaben hatten. Es gibt zum Beispiel in der Ostkirche die sogenannten Starzen. Weiß jemand von euch, der schon mal den Namen gehört hat? Ja, einige. Starzen, das sind so Mönche. Die haben eine ungewöhnliche prophetische Gabe. Die können dir sagen, weshalb du sie besucht hast heute, warum du da bist, was du von ihnen erwartest. Die können dir ins Herz gucken. Das hat man sozusagen in einer Ecke der Kirche angesiedelt. Es gab immer wieder diese Personen, die Gott gebraucht hat in wunderbarer Weise, aber es war nicht im Zentrum der Kirche. Und was Gott, so sehe ich es jedenfalls, seit, sagen wir mal, 150 und mehr Jahren probiert, diese Dinge wieder in die Mitte der Gemeinde zu holen. Das fing bestimmt an bei den katholisch-apostolischen Gemeinden im 19. Jahrhundert, den sogenannten Irvingianern. Es hat sich fortgesetzt. Bevor es die Pfingstbewegung gab, gab es eine Heilungsbewegung im 19. Jahrhundert. Die ist zum Teil übergegangen in die Pfingstbewegung. Und in unserem Jahr, im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, gab es viele, die da vorangegangen sind. Gott ist dabei, diese Dinge wieder in seiner Kirche zu etablieren. Versteht ihr? Dass sie normal werden, dass man mit ihnen rechnet, dass sie nicht diesen Nimbus des ganz Besonderen haben. Wenn man sich mal die Jünger vor Ostern anguckt, das waren keine Helden, mit ihren kleinen Streitigkeiten und dem vielen, was sie nicht verstanden. Und dann haben sie überlegt, wer nun unter ihnen der Boss ist. Das ist, kommt mir vor wie ein Spielplatz. Und diese Leute hat Jesus gebraucht, sie haben Wunder und Zeichen und Wunder getan. Das ist nicht ein Zeichen besonderer Reife, das ist ein Zeichen von einem besonderen Christusbewusstsein. Aber das ist uns verloren gegangen und das gilt als etwas ganz Schwieriges und ganz Kompliziertes. Und manche sagen heute noch, ich frage immer öfter mal, lässt du auch für dich beten? Manchmal frage ich auch, wann hast du zuletzt für dich beten lassen? Ja, letzten Monat. Es ist so schwierig, warum nicht dreimal die Woche? Es ist alles kompliziert. Ja, kann man Gott denn so oft? Ja, natürlich kann man. Wenn wir für die Bekehrung eines Angehörigen beten, beten wir vielleicht jahrelang, vielleicht Woche für Woche, vielleicht jeden dritten Tag, vielleicht täglich. Wenn es um Wunder geht, dann sagen wir, einmal darf man beten, zweimal, aber weiß ich, dreimal. Wenn ich wir sage, will ich jetzt keinen Verein haben, ich will nur auf ein Problem aufmerksam machen. Also, aus der Mitte der Kirche ist dieses Thema verschwunden. Es hat zu tun mit Sekten und Freikirchen. In den Großkirchen gibt es da so Bewegungen, die nennen sich charismatische Bewegungen. Ja, die betonen das. Das gehört bei uns dazu. Wir wollen alles in unserer Kirche haben, sagen die Bischöfe. Aber es ist nicht im Alltag der Gemeinde angesiedelt. Und das macht die Sache so schwer. Wir müssen da einen langen Weg zurücklegen. Zweitens, einen Moment. Mit dem letzten Punkt hängt es zusammen, dass so oft die praktische Anschauung fehlt. Also ich will die Jünger ja nicht idealisieren, die Jünger Jesu, aber sie hatten einen Vorteil, den wir alle nicht haben. Sie hatten den Meister unter sich, der machte ihnen das 20 Mal am Tage vor. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob du in einer Gemeinschaft bist, wo du siehst, wie Leute auf Rollstühlen aufstehen, oder davon träumst, Gott möge es schenken, dass in den nächsten 5 Jahren bei euch einer aufsteht. Ob ich das schon mal gesehen habe und hier und da, oder ob ich es alles mir erglauben und erdenken muss, ist ein großer Unterschied. Einer meiner Heiligen heißt John Lake, L-A-K-E. Das war ein Pionier der frühen Pfingstbewegung. Er wirkte viele Jahre in Afrika, im Süden Afrikas. Er hatte eine Vollmacht, wie vielleicht seit der Zeit der Apostel keiner mehr. Vielleicht auch keiner im ganzen 20. Jahrhundert. John Lake. Und er hatte viele Familienmitglieder sterben sehen in seiner Familie. Und er war immer gelehrt worden, Gott will die Krankheit, das, füge dich da rein, das ist ein Segen. Wenn sie kommt, dann ist sie Gottes Wille. Und dann brach er zu einer neuen Erkenntnis durch. Und ich finde es interessant. Und dann ging er, um sich das beibringen zu lassen, zu Alexander Dowie. Das war einer der großen Pioniere der Heilungsbewegung in Amerika. Verbrachte eine Zeit bei ihm. Der hatte ihm auf die Sprünge geholfen, jetzt ging er zu ihm und lernte bei ihm. Ich sage nicht, das muss man machen, ich sage nur, es ist ein großer Unterschied, ob man sich diesen Weg ganz alleine durchkämpfen muss, wie eine Wanderung durch das Hochgebirge, Gut, du hast ein paar gute Zeichnungen im Neuen Testament, aber alles andere musst du dir erarbeiten. Oder ob du einen Führer an deiner Seite hast, der sagt, lass uns das mal machen. Du kommst da rein. Unsere Kinder haben es schon wieder leichter. Die wachsen damit auf, dass man für Kranke betet. Und je kleiner sie sind, umso besser. Umso selbstverständlicher sagen sie, Mami, nun bete doch mal. Jesus heilt doch. Dritter Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Punkt. Die meisten von uns setzen zunächst einmal auf ihre natürliche Begabung. Auf ihre Begabung in Menschenführung, auf ihre Begabung im Predigen, auf ihre seelsorgerliche Begabung. Das ist ein sicheres Gebiet. Das kann ich. Ich kann organisieren, ich kann gut reden, ich kann Leute überzeugen. Ich kann Leute prägen, ich kann Mitarbeiter schulen, das kann ich. Man traut sich das ja gar nicht zu sagen, aber das ist hochgefährlich. Und es passiert ja immer was. Und wir haben jetzt so viel Materialien bekommen, die letzten 20 Jahre, so viele Hilfestellungen für Gemeindearbeit, die gab es früher nicht. So viele erprobte Techniken, so viele erprobte Formen. Und wir sind ja auch bedürftig, wir müssen ja lernen. Und man kann auf den Gebieten lernen. Ich mache Predigtseminare für angehende Pastoren. Man kann so viel lernen beim Predigen, man kann so viel verkehrt machen. Wir arbeiten mit Videokamera und das ist richtig ein Labor. Das muss auch sein. Und bei anderen Dingen, Seelsorge, wer Seelsorgeschulung schon mal gemacht hat, weiß, man kann viele Dinge besser machen, wenn man geschult ist. Und so könnte ich fortfahren, Management. Viele Pastoren machen sich viel Arbeit, weil sie vom Management null Ahnung haben und auch keine natürliche Begabung haben. Und dann lernen wir etwas und dann freuen wir uns und manches geht besser. Prima, so weit. Und der Heilige Geist guckt zu. Wer sich auf das Gebiet der Zeichen und Wunder einlässt, wird an seine Grenzen geführt. Ich kenne den Unterschied sehr gut. Ich bin jetzt auf sicherem Gebiet, lehren kann ich. Das habe ich immer schon gekonnt. Es ist leicht zu lehren, wenn man lehren kann. Aber Kranke zu heilen, Mann, das ist ein ganz anderes Gebiet. Da kann ich nicht mein Know-how hervorholen und das mal machen. Das ist ein ganz anderes Gebiet. Da bin ich abhängig. Wer will gerne abhängig sein? Das Übernatürliche ist nicht machbar. Und ich habe den Verdacht, das ist der schlimmste, wichtigste Punkt. Die theologischen Dinge habe ich genannt, die sind wichtig und die können sehr hinderlich sein. Aber diese Neigung zu sagen, wir können das doch. Und wenn wir es nicht so gut schaffen, verbessern wir uns, dann machen wir einfach mehr. Das muss doch in den Griff zu kriegen sein. Das ist unser größter Feind. Wir sind noch nicht genügend am Ende unserer eigenen Möglichkeiten angekommen. Ich bete immer wieder, obwohl ich als guter Prediger gelte, ich bete in meinem Herzen, Heiliger Geist, ich kann nicht predigen. Und ich meine das auch so. Was Predigen eigentlich meint, nämlich dass Herzen verändert werden, das kann ich nicht. Auf diesem Gebiet bin ich seit Jahren in einem Lernprozess und ich meine das ehrlich, sagen, Heiliger Geist, mach du es. Und das gilt aber für alle Gebiete. Das gilt auch für die Seelsorge. Das Know-how ist ein Rahmen, mehr nicht. Aber dass Menschen wirklich durchbrechen zu größerer Freiheit, ist ein Geschenk. Das können wir nicht machen. Geistliche Autorität. Man hat entweder wegen einer Begabung oder wegen eines bestimmten Alters oder wegen eines Typs in der Gemeinde eine gewisse Anerkennung. Aber geistlich zu leiten, sodass Schafe dem Hirten gerne folgen, ist ein geistlicher Vorgang. Kein im tiefsten Sinne psychologischer. Wir sind noch nicht am Ende unserer eigenen Möglichkeiten. Unser Selbstvertrauen hat noch keinen Todesstoß bekommen. Unser Stolz steht uns noch im Wege. Ich will keinen ärgern damit, ich will auch keinen verdächtigen, aber ich habe das tiefe Gefühl, das stimmt. Die Welt des Übernatürlichen ist für die Versager da. Ist für die da, die sagen, wir sind am Ende angekommen. Und solange es noch weitergeht, solange noch irgendwie der Laden rollt, funktioniert ohne den Heiligen Geist oder mit ein bisschen Heiligen Geist, noch schlimmer als ohne. Mit ein bisschen geht es. Ich will noch drei weitere Punkte nennen und ich stelle sie einfach nebeneinander. Aufs Ganze gesehen ist unser Gebetsleben zu kurz und zu oberflächlich. Ich glaube, wer Zeichen und Wunder sehen will, muss ganz viel Zeit im Gebet verbringen. Ich möchte einmal in diesem Zusammenhang eine Bibelstelle nennen, die ich liebe. Vielleicht ist sie schon mal jemand anders in die Augen gesprungen. Apostelgeschichte 6. Da gab es also diese Unzufriedenheit. Die Zahl der Jünger wurde größer. Apostelgeschichte 6. Da gab es eine Unzufriedenheit derjenigen Gemeindeglieder, die unter griechischem Einfluss standen, gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen nicht genügend berücksichtigt würden. Und da sagten die Apostel Folgendes. Sie sagten in Vers 2, wir haben einen großen Fehler gemacht, denn wir haben uns einfach zu viel Zeit zum Gebet genommen. Wir haben die praktischen Nöte dieser Gemeinde übersehen und sind dadurch lieblos geworden. Wir wollen vorangehen und uns mehr um die tägliche Versorgung kümmern. Wenn wir es nicht tun, wer soll es dann? Ich habe nur ein bisschen übertrieben. Das ist unsere Mentalität. Wir müssen Vorbilder sein. Und wenn praktische Dinge zu tun ist, dann muss der Pastor zu sehen sein. Dann muss er mit anpacken und die Stühle schleppen. Denn dann ist er glaubwürdig. Und da muss er sein, er muss ja bei den Menschen sein. Und so tun wir unsere Dinge und tun da was und da was und da was und da was. Und wo soll die Zeit zum Gebet herkommen? Und dieser Apostel hatten den Mut zu sagen, ja, das Problem muss gelöst werden. Es muss wirklich gelöst werden, aber wir müssen es nicht machen. Wir brauchen eine gute Lösung. Wir müssen die Zeit zum Gebet reservieren. Vers 4, wir selbst aber wollen uns ausschließlich dem Gebet und dem Dienst am Wort widmen. Das kostet sehr, sehr viel Mut, sowas zu sagen. Aber daraus erwächst Neues. Noch einmal, der Gemeindealltag hat ganz viele Probleme und alle Probleme müssen ernst genommen werden. Man darf da nicht übergeistlich sein. Es muss immer was gemacht werden. Und der Gemeindebrief muss wahrscheinlich auch sein, den habe ich mir erzählen lassen, und das muss sein und das muss sein. Und man muss mit den Meckerern sprechen und mit denen, die dabei sind, wegzugehen und da und da und da. Das muss alles gemacht werden, würde ich wirklich sagen, das muss gemacht werden. Aber wenn diejenigen, die den Dienst am Wort haben, und wir haben gesehen, der Dienst am Wort ist immer auch der Dienst an den Zeichen und Wundern. Das ist seit diesem Wochenende in Deutschland klar. Die brauchen Zeit, viel Zeit zum Gebet. Und obwohl die Apostel ja wissen, was sie sagen sollen, die müssen ja nicht über den Inhalt beten, müssen ja nicht sagen, zeige mir Jesus, was du am Kreuz getan hast, ich weiß es nicht. Sie müssen aber aus einer Fülle des Gebetes heraus predigen und handeln. Das ist der Punkt. Und ich glaube, wir brauchen eine wirklich andere Gebetskultur, wenn wir in diesem Gebiet Durchbrüche erleben wollen. Mir ist aufgefallen, dass dieser John Lake, von dem ich eben sprach, mitunter Stunden für eine und dieselbe Person gebetet hat. Für Stunden. Und er hatte eine unheimliche Vollmacht. Und seinen Mitarbeiter, den nannte er komischerweise Technicians, Techniker, finde ich etwas sehr naturwissenschaftlich, den hat er gesagt, kommt erst zurück, wenn die Person gestorben ist oder geheilt ist. Das heißt, es braucht eben doch viel Gebet. Wir sind nicht Jesus. Jesus sagte ein Wort und es geschah. Und vielleicht kommt irgendeine Zeit, die auch über John Lake weit hinausreicht und wo die Dinge wirklich schnell geschehen. Aber erstmal müssten wir hier eintauchen in eine neue Kultur des Gebetes. Das war der fünfte Punkt von diesen praktischen Punkten. Ein sechster Punkt ist mir zunehmend wichtig geworden. Da ist ein großes Geheimnis. Wir haben Gott noch zu wenig erlaubt, unser Einssein mit Christus uns zu offenbaren. Wir haben unsere Rechte als Christen noch zu wenig wahrgenommen. Es geht nicht einfach darum, dass wir die Minutenuhr laufen lassen und Gebete an Gebete häufen. Nach dem Motto, 5 Stunden Gebet, jetzt muss es passieren. Wir müssen auch in der richtigen Überzeugung beten. Und dieses Einssein mit Jesus, wir sind von ihm bevollmächtigt. Das muss unser Denken und unseren Horizont völlig ausfüllen. Bis der Gedanke kommt, natürlich, ich komme in den Raum, ich bete für Kranke, natürlich wird was passieren. Jesus ist doch in mir. Ich bin doch nicht hier ein einsamer Bettler, sondern ich vertrete Jesus. Jesus ist in mir und ich bin in ihm. Meine Worte sind seine Worte und seine Worte sind meine Worte. Wenn das nicht ganz anders in uns Raum greift, das wissen viele Christen nicht mal in Anfängen, werden wir keine Durchbrüche erleben. Und der letzte Punkt, ein ganz, ganz simpler Punkt. Wir lassen uns oft zu schnell entmutigen. Viele, viele Siege werden erreicht, wenn wir weitermachen und immer wieder an die Front zurückkehren. Entmutigung ist ein ganz großer Faktor. Ich weiß, wovon ich rede. Dass Dinge nicht so schnell laufen und wir dann irgendwie die Segel streichen. Ich bin am Ende, wir kriegen jetzt noch mehr frische Luft. Das ist wichtig, dass wir alle die Hindernisse sehen. Jedes Hindernis hat seine Bedeutung, aber dass wir nicht glauben, mit der richtigen Theologie wäre es gemacht. Sondern wir müssen in eine andere Tiefe der Gnade eintauchen, aus der heraus Gott uns dann auch anders gebrauchen wird.